Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen FVP-Audio-Track. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir ein bisschen über die Vor- und Nachteile von Bürokratie. Und damit wir uns das nicht so auf einer ganz abstrakten Ebene angucken, habe ich mir für den Podcast mal das Beispiel digitaler BAföG-Antrag rausgesucht. Einfach, weil den wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gesehen haben oder jemandem dabei zugehört haben, der sich darüber beschwert hat oder zumindest das Ganze in den Presseberichten mitbekommen habt. Und weil ich selber nie BAföG beantragt habe, habe ich mir Scarlett noch mit dazu geholt.
Hi Tanja, hallo zusammen.
Scarlett, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe nie BAföG beantragt, du schon. Erstens, war das bei dir noch der Papierantrag oder schon der digitale und wie war das für dich?
Ja, ich habe tatsächlich angefangen mit dem Papierantrag im Bachelor und später, als ich dann im Master war, gab es tatsächlich den digitalen Antrag. Am Anfang war das auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang irgendwie ein bisschen Angst gehabt und wusste nicht so richtig, ob mir das was bringt, den zu beantragen. Ich habe es dann einfach mal gemacht, habe den nach bestem Gewissen ausgefüllt und habe mich dann basically am Ende nochmal mit einer BAföG-Sachbearbeiterin hingesetzt. Die hat mir dann eigentlich so alles erklärt und gezeigt, was mir noch fehlt. Und dann hat das eigentlich auch ganz gut geklappt. Das Einzige, was bei mir ein bisschen nervig war, ist einfach, dass meine Eltern geschieden sind und ich einfach dann ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe, in Papierform eben, dass man hin und her gefahren ist und die Unterschriften und Co. eingesammelt hat. Das ging dann tatsächlich mit dem digitalen Antrag schneller. Und ich muss auch sagen, das hat mir tatsächlich viel gebracht, weil ich habe dann am Ende tatsächlich mehr bekommen, als ich dachte, dass ich bekommen würde. Und ursprünglich war auch mein Plan, dass ich mein ganzes Studium über noch zu Hause wohne, weil es eben am günstigsten ist. Der Plan hat sich dann auch irgendwann über den Haufen geworfen, weil ich dann die Möglichkeit hatte, mit meinem besten Freund eine WG zu gründen. Und auch da war ich dann sehr froh, dass ich das schon beantragt hatte und eben schon die Unterstützung bekommen habe.
Ja, ich glaube, das haben ganz viele, dass sie so das Gefühl haben, das bringt nicht so viel oder lohnt sich das überhaupt. Das ist relativ häufig, ob das nur so eine Wahrnehmungssache ist, das kläre ich mit meinem Interviewgast gleich. Aber eingeleitet habe ich ja mit, wir wollen über Vor- und Nachteile von Bürokratie sprechen. Wir lassen die Vorteile hier so ein bisschen außen vor, weil die bei BAföG recht offensichtlich sind. Ne? Also BAföG demokratisiert das Studium ein Stück weit, das unterstützt eben dabei und man kriegt Geld dabei raus. Die Nachteile sind das, was deshalb dann besonders auffällt, weil man sich darüber unterhält. Und du hast gerade schon gesagt, so schlimm ist es dann vielleicht gar nicht. Das ist in Einzelfällen, wo das komplizierter ist, natürlich ein bisschen anders. Ich denke, da hast du wahrscheinlich auch das ein oder andere Beispiel mitbekommen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte eine Kommilitonin, die da ziemlich Schwierigkeiten hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz die Konstellation, aber sie hatte auf jeden Fall nicht so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Die war auch schon im Schulalter von zu Hause ausgezogen und hat schon Schüler-BAföG bekommen. Und dementsprechend war das für sie immer besonders stressig und besonders anstrengend, eben diese Formulare von ihren Eltern zu bekommen. Das hat immer ewig gedauert und konnte sie natürlich auch nichts für. Aber das hat dann natürlich auch damit zusammengehangen, dass das Geld dann eben verspätet ausgezahlt wurde. Und wenn man gerade auf sowas angewiesen ist und eben damit Miete bezahlt und Essen bezahlt und alles Mögliche, ist das halt besonders ärgerlich. Und ich glaube, da gibt es dann auch, oder zumindest gab es zu dem Zeitpunkt noch Nachholbedarf. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das vielleicht schon geändert hat.
Genau, auch das kläre ich gleich noch vielleicht mit meinem Interviewgast. Gucken wir mal, ob er dazu was sagen kann. Das ist aber ja so ein Problem, das hat man allgemein bei allen Leistungen, von denen letztendlich die Lebensführung abhängt. Ne? Also das ist bei Wohngeld so, das ist bei Arbeitslosengeld so, das ist bei Sozialhilfe so. Beim BAföG kommt noch erschwerend, sage ich mal, dazu, dass man vor dem BAföG-Antrag nie wirklich mit so einem behördlichen Antrag zu tun gehabt hat. Man hat vorher noch keine Steuererklärung ausgefüllt. Also ich gehe jetzt mal vom Regelfall aus. Ne? Also Abi, vielleicht Pause, Studium. Man hat vorher noch nie so einen Antrag ausgefüllt. Man hat keine Ahnung, was das Behördendeutsch von einem will. Der einzige Kontakt, den man hatte, war vielleicht zum Führerschein oder mal zum Ausweis beantragen. Aber da helfen dann ja auch die Expertinnen und Experten im Zweifelsfall am Telefon oder vor Ort in der Sprechstunde weiter. Und im digitalen Antrag hat man natürlich dann auch noch ein paar andere Möglichkeiten. auf die ich mit meinem Gast gleich noch ein bisschen eingehen will. Aber davor, ja, möchtest du noch irgendwas uns mit auf den Weg geben in die Folge?
Ich kann eigentlich nur sagen, dass sich BAföG am Ende meistens wirklich lohnt. Dass es selten der Fall ist, dass man gar nicht antragsberechtigt ist und dass es eben am Ende auch viel Geld ist, was dabei rumkommt. Und man muss ja auch im Zweifel nur die Hälfte noch nicht mal zurückzahlen. Dementsprechend einfach nur der Tipp, falls euch das betrifft oder falls ihr jemanden kennt, den das betreffen könnte, vielleicht auch Geschwister oder so, auf jeden Fall mal gucken, ob ihr antragsberechtigt seid. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interviewgast und gebe zurück an Tanja.
Danke dir. Ja, wir machen jetzt weiter mit meinem Interviewgast. Der BAföG-Digitalantrag, beziehungsweise das Portal BAföG-Digital, ist als E-Verleistung umgesetzt worden vom Digitalministerium Sachsen-Anhalt. Und deshalb habe ich mich da mal umgehört, wer dann da ein paar Fragen beantworten könnte, und habe Stefan Kirst zu mir eingeladen, der das Ganze technisch mit umsetzt. Und ja, jetzt gucken wir mal, welche unserer Fragen er uns beantworten kann.
Hallo Stefan, lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, Tanja, ich grüße dich auch. Ich freue mich.
Wir wollen uns heute anhand von einem bürokratischen Vorgang, den wahrscheinlich die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern kennen, dem digitalen BAföG-Antrag mal ein bisschen angucken, wie so ein bürokratischer Prozess eigentlich funktioniert, beziehungsweise warum der so ist, wie er ist, und warum das manchmal auch ganz gut ist, dass er so ist, wie er ist, auch wenn es aus Nutzerperspektive nicht immer so wirkt. Da fragt man sich zwischendurch ja doch, warum man das eine oder das andere nicht praktischer machen kann. Naja, und weil ich das nicht so gut erklären kann, habe ich mir dich als Experten eingeladen. Und wir haben uns den BAföG-Antrag genommen, weil er sehr bekannt ist. Also die meisten haben ihn entweder, als er neu digitalisiert worden ist, in den Medien mitbekommen, oder man kennt einen Studenten, der mal BAföG bekommen hat oder BAföG bekommt, oder man hat selber beantragt und bekommen. Ihr habt das jetzt als Leistung umgesetzt und setzt es quasi auf der technischen Seite für Deutschland um. Aber ja, vielleicht sagst du erstmal selber noch zwei Sätze dazu, damit man genau weiß, wie man dich einordnen sollte.
Ja, ich versuche das natürlich deinem Wunsch gerecht zu werden, das irgendwie aufzuklären heute. Was wir machen, ist mit BAföG Digital eine Antragsplattform bereitzustellen. Das Onlinezugangsgesetz hat ja festgelegt, dass alle bürgernahen Dienstleistungen auch digital zur Verfügung stehen sollen. Und wir sprechen dabei nicht davon, dass eine Digitalisierung das online zur Verfügung stellen einer PDF ist, sondern von einer guten Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Das ist alles nicht ganz einfach. Herausforderung ist auch immer, nicht stumpf die analoge Welt zu übertragen. Auch das ist nicht immer ganz einfach. Viele Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass man oft auch doch wieder relativ nah an dem ist, was vorher war. Aber das Bestreben ist natürlich, diesen Reflex zuzulassen und auch dem nachzugeben, es irgendwie besser zu machen. Und die Länder und der Bund haben sich in 2020 dazu verabredet und final dann auch zu Beginn 2021, dass es eine Geschäftsstelle geben soll, die sich genau mit diesem Thema im Bereich des BAföG beschäftigt. Und deswegen gibt es uns.
Du hast gerade schon gesagt, also Ziel ist natürlich immer, dass man einen Prozess Ende zu Ende digital hinkriegt, damit da auch alle was davon haben, sowohl die den Antrag am Ende bearbeiten müssen, als auch die ihn einreichen bzw. ausfüllen. Aber so ganz medienbruchfrei ist der ja noch nicht, oder?
Das klassische Jein folgt jetzt. Die Herausforderung ist, ganz viele Stakeholder auch zusammenzubringen und irgendwie alle dazu befähigen, wirklich auch medienbruchfrei zu arbeiten. Wir sind jetzt so weit im Bereich des BAföG, dass wir rein digital eine Antragstellung machen können, auch ohne Medienbrüche. Also nichts mehr ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen. Da hat die Digitalisierung tatsächlich auch mal Druck auf eine Gesetzgebung gemacht. 27. BAföG-Änderungsgesetz aus 22 hat für den Wegfall des Schriftformerfordernisses gesorgt. Also genau solche Dinge möchte man ja ständig sehen, dass eine Digitalisierung auch wirklich Veränderungen in den aktuellen Normen hervorruft. Und wir können die Anträge annehmen, Wir helfen den Nutzern dabei, wie genau wir das machen. Das hören wir uns bestimmt gleich auch noch an. Und dann geben wir die Anträge den zuständigen Bundesländern. Denn der Vollzug ist trotz Bundesgesetzgebung und Bundesmittelfinanzierung immer noch föderal. Das heißt, die Entscheidung, ob jemand BAföG berechtigt ist und in welcher Höhe, die passiert immer noch im zuständigen Amt des jeweiligen Bundeslandes. Dort sitzen Fachverfahren, die den Vollzug digitalisiert haben. Den übergeben wir auch alles digital und die bearbeiten auch alles digital. Die sind jetzt gerade dabei, den allerletzten Schritt auch noch digital zu machen, nämlich den Bescheid digital zuzustellen. Und wenn wir das geschafft haben, dann sieht das wirklich richtig gut aus, weil ganz viele Ämter jetzt auch die Akten elektronisch führen und es eigentlich wirklich ein gutes Beispiel ist, wie man es von Anfang bis Ende machen kann.
Es hat ein paar Veränderungsschritte zwischendurch gebraucht von Einführung bis jetzt, aber so ist das halt. Ne? Es ist ja ein gelebter Prozess, der sich auch immer weiterentwickelt und der ja auch nicht fertig ist, wenn er mal komplett digital ist. So komplett von Anfang bis Ende, einfach weil sich von Endgeräten bis technischen Voraussetzungen ja ständig irgendwas ändert und weiterentwickelt.
Ja, ich habe da ein schönes Zitat, was da gut passt, weil du auch gesagt hast, dass das nicht aufhört. Digitalisierung ist nicht wie ein Schnupfen, das geht halt nicht wieder weg.
Das fasst es ganz gut. Wenn wir mal von der Nutzerperspektive aus anfangen, weil das die ist, die die meisten kennen, dann ist es ja so, dass ich bei BAföG Digital mich verifiziere, entsprechend meinen Antrag anfange. Und was beim Digitalen ja ganz schön ist, wenn ich nicht genau weiß, was dieser Antrag jetzt von mir will, dann habt ihr die Möglichkeit, da Hilfestellungen zu hinterlegen, beziehungsweise Ausfüllhilfen zu geben. Und im schlimmsten Fall kann ich mich immer noch an einen Support wenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon bei ein paar BAföG-Anträgen beim Ausfüllen geholfen, auch wenn ich selber nie einen gestellt habe. Und ganz am Anfang, als der digitale Antrag neu war, da stand ich dann auch mal vor der Ausfüllhilfe und wusste trotzdem nicht, was sie von mir will. Und die sind deutlich besser geworden. Gab es da viel so Nachbesserungsbedarf oder kriegt ihr da viel Feedback zu?
Ja, ganz viel und wir sind super darauf angewiesen, dass wir von diesem Nutzerfeedback oder an diesem Nutzerfeedback partizipieren. Wir nehmen die auch sehr ernst und gucken die uns auch in monatlichen Terminen im Einzelnen jeweils in einer größeren Gruppe an und schauen, ob das jetzt wirklich ein Bedienungsfehler ist, ob das ein Verständnisfehler ist, ob wir das wirklich nicht gut moderiert haben oder was wir an dem Workflow machen können. Das ist für uns ganz wichtig und wir haben in der Zeit, in der es uns jetzt gibt, da ganz viel von gelernt. Und unser Ziel ist natürlich, dass es eigentlich nicht zum Support führt, sondern dass wir es schaffen, in den Workflows die Nutzer selbstständig ihren Weg gehen zu lassen. Das ist nicht immer einfach, weil die Grundlage ist nun mal ein Gesetz, das BAföG, und die Übertragung dieser Verwaltungssprache in einfachere oder auch in einfache Sprache, die ist oft sinnerhaltend kaum möglich. Und da haben wir oft nur die Chance, dass wir dazwischen moderieren oder Erklärungen abgeben. Aber zugegebenermaßen hat das seine Grenzen.
Ja, aber das ist ja was, das kennt man zum Beispiel auch aus einer digitalen Steuererklärung. Und da wird man ja gerade zu Jahresanfang zugeschmissen mit Werbung zu ganz tollen neuen Lösungen, wo man quasi mit einem Chatbot reden kann und alle Infos da reinpackt und letztendlich dann bei einer fast fertigen Steuererklärung landet. Den Weg könnte man ja jetzt mal zukunftsmusikmäßig mit dem BAföG-Antrag eigentlich auch gehen, oder?
Ja, sehr gern. Wir haben uns den Steuerbot auch angeguckt. Und dieses Dialogverfahren ist natürlich was sehr Intuitives. Das ist was, was auch stressfreier wahrgenommen wird, weil es eben eine Kommunikation ist und kein geführter Monolog aus Sicht des Nutzers. Das ist ja eine Lebensphase, wo junge Menschen oft zum ersten Mal Verwaltungskontakt haben, zum ersten Mal dieses wunderbare Wort Formblatt hören. Und wir versuchen ja mit dem Antragsweg, den wir anbieten, diese Komplexität vom Nutzer wegzuhalten. Wir wollen gar nicht, dass der in Formblättern denkt, dass er sagt, brauche ich ein Formblatt 1, brauche ich ein Formblatt 3 für meine Eltern, was brauche ich alles? Das wollen wir vom Nutzer durch die Abfrage von Informationen fernhalten. Diese Logik existiert also schon. Das heißt, der Weg zu einem Bot, vereinbar mit KI und diesen Technologien, die wir jetzt auch omnipräsent überall haben, das sind die nächsten Schritte, aber das dauert auch. Das muss man ehrlich dazu sagen.
Ja, wir bleiben mal gespannt. Die Studenten gehen uns so schnell ja nicht aus. Wie ist es denn? Du sagst schon, es ist einfacher geworden und ihr versucht es möglichst einfach zu machen, gerade weil es Nutzerinnen und Nutzer sind, die mit diesem Verwaltungsdenken in Formblättern und verschiedenen Vorgängen noch nichts anfangen können oder noch weniger als jemand, der schon mehr Verwaltungskontakt hatte. Wie ist es denn mit der Akzeptanz von dem digitalen Antrag? Wie viel wird er denn genutzt?
Wir hoffen natürlich sehr gut. Zahlentechnisch, also es gibt ja Statistiken des Bundes, die Staates sagt, glaube ich, deutlich über 600.000 bewilligte Anträge bei der letzten Erhebung. Mal so zum Vergleich an gestellten Anträgen, das ist ja immer noch ein kleiner Unterschied, haben wir nicht ganz die 300.000 im letzten Jahr geschafft. Aber der Anteil zeigt ja schon, dass das Ganze schon gern genutzt wird. Wir haben auch über 1 Million Nutzenden-Konten. Das sind halt deutlich mehr. Man darf nicht vergessen, dass viele Antragssituationen nur durch Mitarbeit von Partnern oder Eltern durchgeführt werden können. Und wir bieten ja über den Antrag hinaus auch noch ganz viele für die Verwaltung weitere Aktionen an, wie Änderungen mitteilen oder Nachweise übergeben, die Erklärung von Eltern über Einkommen, die Nachweise der Eltern. Die Studienstarthilfe ist ja im letzten Jahr auch noch dazu gekommen und da sind wir fast bei 1,5 Millionen digitalen Verwaltungsvorgängen im letzten Jahr. Das sieht also eigentlich ganz gut aus. Direkte Lobeshymnen sind ja in der digitalen Welt eher unüblich, sodass Meinungsbekundungen ja oft eher den kritischen Bereich beleuchten. Aber auch das nehmen wir gern an, weil daran wachsen wir.
Dann möchte ich an der Stelle mal die direkte Lobeshymne quasi aussprechen. Wenn man relativ weit von den Eltern des Antragstellenden entfernt wohnt, dann ist es ganz wundervoll, wenn das alles digital funktioniert. Das hat das Leben sehr viel einfacher gemacht. Habt ihr Probleme festgestellt, die ihr erwartet hattet, vielleicht aus dem, was eben an Erfahrungen aus dem alten nicht-digitalen Antrag da war, die es mit dem digitalen Antrag dann aber gar nicht mehr gab? Oder andersrum, gibt es Probleme, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet, die auf einmal aufgetreten sind?
Man hat bei der Digitalisierung die große Chance, alle Einhornfälle auch komplett zu denken und in den äußerst komplexen, seltenen Fällen zu versuchen, Abbildungen zu schaffen. Und das ist tatsächlich herausfordernd, weil man natürlich niemanden ausschließen will mit einer geführten Lösung, während man es den anderen auch einfach machen möchte. Dadurch, dass die Digitalisierung dort viele Chancen und Wege hat, die in der analogen Welt gibt es halt immer nur dieses eine Formblatt oder diese eine Lösung. Ein Beispiel: ich kann den BAföG-Antrag analog stellen und ich kann auch im nächsten Jahr einen BAföG-Antrag stellen, der kann sich grundlegend geändert haben. Dann muss ich das alles nochmal ausfüllen. Der kann inhaltlich, besonders im Einkommen und im Vermögen, sich nicht geändert haben. Dann gibt es eine gute analoge Lösung, die heißt Folgeantrag. Da gibt es ein Formblatt, da macht man 2 Haken. Bei diesen beiden Erklärungspunkten zum Einkommen und zum Vermögen. Und dann weiß man im Amt, okay, er hat gerade erklärt, hier hat sich nichts geändert. Das kann ich schnell bearbeiten. Es hilft also dem Amt. Es hilft auch dem Antragsteller, weil das irgendwie schnell geht. Und das haben wir uns im digitalen Raum auch angeguckt. Wir wollen da beide Seiten bedienen. Wir wollen dem Amt die Möglichkeit geben, zu sagen, guck mal hier, der hat angegeben, es hat sich nichts geändert und wir wollen dem Antragsteller die Möglichkeit geben, nicht nochmal alles einzutippen. Und dort ist die Datenübernahme entstanden. Das heißt, wenn der Nutzer dem bei der Ersteingabe zustimmt, dass beim nächsten Mal diese Daten vorausgefüllt sind, dann tritt er also in einem digitalen Raum in einen vorausgefüllten Antrag und muss den quasi nur noch inhaltlich bestätigen. Wir brechen das so ein bisschen runter, dass er so einzelne Blöcke bekommt, die er sich angucken kann. Und das führt, wenn sich nichts geändert hat, auch wieder zu einem Folgeantrag. Und wenn sich was geändert hat, dann wäre es in der analogen Welt kein Folgeantrag und er müsste das wirklich alles per Hand ausfüllen. Das muss er hier nicht, sondern er kann dann nur Änderungen durchführen und das dann trotzdem absenden. Das wäre ein Beispiel, wo die digitale Lösung der analogen deutlich überlegen ist. Und das ist halt die Herausforderung, das zu versuchen zu erkennen und das auch abzubilden und das irgendwie der dahinterstehenden Vollzugsebene so zu übergeben, dass sie es trotzdem wie gewohnt verarbeiten können.
Kurze Verständnisfrage, bei Änderungen meinst du sowas wie, wenn der Antragsteller umgezogen ist seit dem letzten Antrag oder wenn sich irgendwie das Gehalt für den Nebenjob um 3 Euro verändert hat oder sowas?
Ja, 3 Euro fallen tatsächlich in einen Bereich, der keine wesentliche Einkommensänderung wäre. Es gibt da also Schwellwerte. Genau, also das geänderte Studium, die geänderten Einkommen, die geänderten Adressen. Dafür haben wir Lösungen, die das hoffentlich vereinfachen, dass sich jemand dem Amt gegenüber erklärt.
Du hast gerade ganz oft gesagt, ja, der Nutzer bestätigt dann, dass sich da nichts verändert hat oder er gibt die Sachen an, die sich verändert haben. Ich reiche beim BAföG-Antrag ja auch Nachweise entsprechend ein, beziehungsweise lade die hoch. Jetzt ist es aber ja so, dass ein PDF, gerade wenn die Ursprungsunterlagen irgendwie noch in Papierform vorliegen und ich scanne irgendwas oder fotografiere es mit meinem Handy, das ist ja ziemlich geduldig. Kriegt trotzdem der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin am Schluss genug Daten zusammen, dass man das validieren kann? Oder muss man da nochmal einen technologischen Validierungsschritt oben drüber legen, dass man sagt, man kann nur mit offiziellen PDFs arbeiten, langfristig oder sowas.
Du meinst, ob die inhaltlich validiert sein müssen, die hochgeladenen Unterlagen? Ja, das entscheidet natürlich immer der Sachbearbeiter, ob er dem Kontext der vorliegenden Unterlagen traut und hat dann natürlich auch das Mandat, dort nachzuprüfen und nachzufragen. Wir warten natürlich alle auf den großen Aufzug der Registermodernisierung und dem Vorhandensein von Informationen, die dann per se valide sind. Und wenn der Nutzer dann zum Beispiel freigibt, ja, übernimm die Daten aus dem Melderegister, übernimm die Daten, die ich bei meiner Uni angegeben habe zur Immatrikulation, dann fällt das natürlich auch der Sachbearbeitung einfacher, den inhaltlich zu vertrauen, aber das passiert bisher über den Sachverstand, ja.
Ja, das mit dieser Registermodernisierung, das haben wir an mehreren Stellen. Da wären viele ganz, ganz froh, wenn die morgen da wäre, weil sie vieles einfacher machen würde. Aber aktuell ist es ja noch so, dass so ein paar Schritte zwischen ich möchte BAföG beantragen und ich habe alles zusammen für einen fertigen Antrag liegen. Und deshalb finde ich, passt an der Stelle die Frage von unserem letzten Interviewgast ganz gut. Der wollte nämlich wissen,
inwieweit kann Bürokratie oder vielleicht überbordende Bürokratie auch etwas sein, was Menschen vom Staat entfremdet oder entfernt?
Also, da gibt es nur eine Antwort drauf und die ist ja. Dafür, deswegen schreien ja alle nach der Entbürokratisierung. Das ist was, da müssen wir hin. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man in diesen Zukunftsvisionen denken muss. Das muss nicht föderal sein aus 16 Bundesländern, wenn das bundesfinanziert ist und eine Bundesgesetzgebung ist. Warum zieht man das nicht zusammen, nutzt die Digitalisierung? Der Koalitionsvertrag gibt so ein bisschen Ausblick. Ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, geht man da auch in Richtung einer reinen digitalen Antragsstellung. Das sind alles so Schritte, die das ermöglichen können. Ich war auf der letzten Fachtagung des Deutschen Studierendenwerkes und dort habe ich einen Vortrag von zwei Kollegen gehört, von Fraunhofer, FIT und vom Max-Planck-Institut. Und die haben sich in einer Studie damit beschäftigt, welche Hindernisse die BAföG-Beantragung hat und was so die Fehlwahrnehmungen sind, ob man berechtigt ist und was so wirklich die Hürden sind. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld da auch noch mal ein bisschen eingelesen und von den tatsächlich Berechtigten, die also wirklich BAföG kriegen würden, also da gehen wir nicht davon aus, die Selbsteinschätzer, das ist auch ganz interessant, viele denken, dass sie kein BAföG kriegen, aber tatsächlich die, die berechtigt sind, denken 64%, das Verfahren ist zu komplex. Von denen, die denken, dass sie BAföG kriegen, sind es immer noch 20%, die es einfach trotzdem nicht beantragen, weil es ihnen zu aufwendig ist. Und wiederum von denen würde die Hälfte aber doch beantragen, wenn sie wüssten, wie viel sie bekommen. So. Und das ist total spannend, sich sowas anzugucken, weil man dann auch selbst reflektiert schauen muss, ja, wie können wir diese Missstände auflösen. Wir haben Zusammenarbeit mit dem BMBF einen BAföG-Rechner entworfen und auch bei uns auf der Seite integriert, um genau dieses Missempfinden, ich kriege sowieso nichts oder das, was ich kriege, ist viel zu wenig, irgendwie zu adressieren. Und am Ende ist diese Wahrnehmung, dass das Verfahren zu komplex ist, ja eigentlich auch zutreffend, weil das BAföG oder die Beantragung des BAföG ist halt kein trivialer Einseitenantrag, bei dem ich mich für eine Fischereiprüfung anmelde, sondern das sind mehrere Seiten hochspezielle Informationen mit der Beteiligung Dritter. Und da kann die Vereinfachung eigentlich auch nur über das Gesetz kommen und die Digitalisierung kann dabei nur unterstützen und oder den Druck aufbauen.
Ne? Ja, den Appell würde ich gerne mal unterstreichen. Wir haben oder die Verwaltung hat den großen Vorteil, dass sie sich ihre Regeln letztendlich über die Gesetzgebung selbst schreibt. Und wenn wir mit Digitalisierung Sachen vereinfachen wollen, dann wäre jetzt auch der Zeitpunkt, mal zu gucken, was davon können wir irgendwie gerade ziehen, bevor wir es umsetzen oder nachträglich nochmal anpassen, damit es ein bisschen einfacher wird.
Auch als Lanze für die Verwaltung muss man aber auch dazu sagen, dass diese Regeln ja nicht aus Langeweile eingeführt wurden, sondern dass auch die mindestens mal zum Einführungszeitpunkt auch ihre Daseinsberechtigung hatten. Und das zu reviewen ist auch nicht ganz einfach.
Richtig, das ist wie, wer schon mal in die Betriebsanleitung von der handelsüblichen Mikrowelle geguckt hat, es gibt einen Grund, warum da drin steht, dass man keine Kleintiere reinpacken soll. Auch das ist nicht vom Himmel gefallen, aber trotzdem muss man ja irgendwann mal prüfen. Also nicht, dass man irgendwann prüfen muss, ob Kleintiere in der Mikrowelle immer noch nicht gut aufgehoben sind, sondern dass man irgendwann bei Verwaltungsregelungen gucken muss, ob sich das Problem nicht vielleicht in der Zwischenzeit durch irgendwas anderes gelöst oder verlagert hat, das man damit lösen wollte.
Ja.
Ich habe den BAföG-Rechner gestern in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal ganz kurz ausprobiert und so getan, als würde ich jetzt im nächsten Semester anfangen zu studieren, mit den Bedingungen, wie ich damals angefangen habe zu studieren. Und ich fand ihn eigentlich ganz nett zu benutzen, auch weil man schon so einen ganz kleinen Mini-Bisschen Vorgeschmack davon kriegt, was man tatsächlich für Angaben brauchen könnte, um ihn später auszufüllen, weil natürlich die Zahl im BAföG-Rechner sonst, wenn man nicht ähnliche Zahlen zugrunde legen würde, aus der Luft gegriffen wäre und nicht helfen würde. Mal eine ganz vielleicht schwierig zu beantwortende Frage. Wie viel von dem Menschen gehen davon aus, dass der Antrag zu kompliziert wäre und füllen ihn nicht aus, beziehungsweise gehen davon aus, dass sie eh nichts kriegen würden und füllen ihn nicht aus, ist dann ein ganz einfaches Kommunikationsproblem. Also, dass man vielleicht nochmal, entweder, ich will jetzt nicht sagen, Werbung fürs BAföG machen müsste, aber so ein bisschen, so schlimm ist der Antrag, gar nicht Marketing machen müsste?
Das ist so vielleicht auch ein gutes Plakat. So schlimm ist es nicht, beantrage. Also es gibt ja digitale Antragswege fürs BAföG, auch im Internet, die kosten sogar Geld und das ist bei uns alles kostenlos und es steht völlig jedem frei, diesen Weg mal zu gehen. Aus Spaß, den Antrag auszufüllen, muss man dann auch wollen, aber der Rechner gibt eigentlich die Möglichkeit, mit fast nur Klicks sich in einer relativ kurzen Zeit einen Überblick zu verschaffen. Und das BMBF ist Jahr für Jahr mit Kampagnen dabei, zu versuchen, das wirklich auch an diese Teilförderfälle heranzutragen. Versucht es, macht es. Und es ist ja am Ende eine Existenzsicherung, die man in Anspruch hat. Und ich kann immer nur empfehlen, dass sich das alle anschauen und es versuchen. Es kann nichts von Nachteil entstehen.
Ja, für den Fall, dass uns jetzt Menschen zuhören, die gerade noch BAföG-Anträge stellen, soll ich tatsächlich von meinem Freundeskreis einen Tipp weitergeben. Die sind da erst bei ihrem letzten Folgeantrag draufgekommen, aber jetzt mal ganz wenige Einhornfälle mit besonders komplizierten Voraussetzungen ausgenommen. Wahrscheinlich habt ihr bei euch im Umfeld Menschen, die einen sehr ähnlich gearteten Antrag stellen wie ihr, also an dem, was ihr so an Häkchen setzt. Ihr könnt auch eine kleine Selbsthilfegruppe bilden. Irgendjemand hat schon mal rausgefunden, wie das funktioniert. Lerngruppen haben sich bei uns dann tatsächlich zusammengesetzt und haben damals noch den Papierantrag zusammen gemacht und das haben wir dann irgendwann mal unseren jetzt noch studierenden Freunden mitgegeben und die fahren damit ganz gut. Also spätestens zu zweit versteht man meistens, was gemeint ist.
Und das ist wahrscheinlich auch dann erträglicher. Ja, das können wir natürlich nur unterstützen. Wir hoffen, dass wir alles dafür tun, dass das gar nicht erst nötig ist, aber helft euch gegenseitig. Super Idee.
Also wird man dann ein bisschen zum kleinen Verwaltungsfachmann oder zur kleinen Verwaltungsfachfrau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Von daher, vielleicht sollte man sich das einfach mal, also wir haben es uns ja irgendwie alle antrainiert in der digitalisierten Welt, ne? Eher mal einen Chat zu fragen, als vielleicht selbst nachzugucken, wie es geht. Das lässt sich auch auf sowas übertragen, solange man ein bisschen auf den Datenschutz aufpasst, ist klar. Also ich möchte jetzt hier mit niemandem empfehlen, persönliche Daten ins Internet unbedingt in den Chat zu stellen, ne? Nicht falsch
verstehen. Ja, man kann die ja auch belanglos erfragen. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Aber wir wollen natürlich auch in die Zukunft schauen. Und wer weiß denn, ob wir einen KI-Chatbot irgendwann mal angehen? Wer weiß denn, ob die Rolle von KI vielleicht auch in die Bescheidung selbst mal Einzug erhält und vielleicht schon Aufbereitungen durchführt. Das sind ja technologische Möglichkeiten, die man schlichtweg untersuchen muss. Und da kann ich auch nur noch mal an diese Studie von vorhin verweisen. Die haben sich tatsächlich einen Chatbot im BAföG-Bereich mal vorgenommen und den mit KI selbst entworfen. Das ist auch ganz spannend, was da vielleicht schon abgeräumt werden kann.
Definitiv, da steckt noch einiges an Potenzial drin. Wir könnten bestimmt noch ganz lange weiterreden, aber ich glaube, das Wichtigste von dem, was ich wissen wollte, war erstmal dabei. Möchtest du noch irgendwas Spezielles loswerden?
Würde jetzt an dieser Stelle das erstmal verneinen, ja.
Okay, falls uns beiden noch was einfällt, machen wir einfach nochmal eine neue Folge draus. Dann darfst du aber natürlich noch unsere neue Tradition fortsetzen und eine Frage an unseren nächsten Interviewgast, beziehungsweise in dem Fall an unsere nächsten Interviewgäste da lassen. Und zwar sprechen wir nächstes Mal oder spreche ich nächstes Mal mit den Initiatoren von The Digital Shift 4.0. Da treffen sich oder da trifft sich die Hochschuldigitalisierung, beziehungsweise die sie umsetzen. Und ja, was möchtest du denn von denen wissen?
Ich habe da mal reingeschaut in die Agenda. Das ist auch ein nicht unwesentlicher Teil, rechtliche Betrachtung von bestehenden Gesetzen und deren Einfluss auf die Digitalisierung ein Thema. Und das wäre dann auch meine Frage, um vielleicht mal so einen kleinen Extrakt aus dieser Veranstaltung schon mal im Podcast fallen zu lassen. Was ist denn aus Sicht deiner nächsten Gäste die größte fortschrittsverhindernde rechtliche Barriere für eine schnelle Digitalisierung im Hochschulbereich?
Oh, das ist eine wichtige Frage, die nehme ich gerne mit, weil letztendlich, die ist auch nicht ganz einfach, aber nur wenn man die Fragen so stellt, dann kommt man auch dahin, dass man die größten Hindernisse aus dem Weg räumen oder zumindest überbrücken kann. Ich freue mich, dass du heute da warst. Danke dir auch für das nette Gespräch und dann hören wir uns vielleicht bald mal wieder.
Ja, nochmal danke für die Einladung, Tanja, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dir auch. Bis dann. Danke nochmal, Stefan, und danke euch, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Mehr zu den Vor- und Nachteilen der Bürokratie findet ihr in der aktuellen Ausgabe, die, wenn ihr uns ganz brav abonniert habt, schon in eurem Postfach als Newsletter angekommen ist. Ansonsten findet ihr alle Beiträge aber wie immer auf fvp.online. Vielleicht guckt ihr euch das mit dem Newsletter-Abo ja mal an. Dann müsst ihr nicht nachgucken und ihr verpasst definitiv nichts mehr. Abonniert auch gerne unseren Podcast. Ihr könnt uns auch bewerten
Das lassen mittlerweile auch fast alle Plattformen zu. Wenn ihr Fragen an unseren nächsten Interviewgast habt, dann schickt uns die gerne an redaktion@fvp.online oder schreibt sie als Kommentar hier unter die Podcast-Folge oder schreibt uns auf Instagram. Da findet ihr uns als Future for Public. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.